Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Regisseur David Vnent. Gerade läuft sein Film Sonne und Beton in den Kinos, gedreht nach dem gleichnamigen Buch des Comedian Felix Lobrecht. Herzlich willkommen, David Vnent.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf.
Sonne und Beton. Der Film hat es bis in die Charts geschafft. Knapp 800.000 Zuschauer bislang. Das weiß man ja vorher nicht, wie es ankommt. Sitzt ein glücklicher Mensch, ein glücklicher Regisseur vor mir?
Auf jeden Fall. Also Glück kann man natürlich nicht nur durch so einen Erfolg haben, aber das ist auf jeden Fall sehr toll, was der Film bis jetzt geschafft hat. Wir waren auf der Berlinale mit dem Film und jetzt eben über 800.000 Zuschauer schon und vor allen Dingen sehr viele junge Leute, die reingehen, und das freut mich halt sehr.
Ein Film über die Probleme von Jugendlichen in Neukölln, in Gropiusstadt. Das ist eines der Hochhausviertel von Berlin. Der Ort selbst spielt kräftig mit allen Facetten. Berlin ist riesig, Herr Vnent. Sie wohnen seit langem hier, aber kannten Sie die Gropiusstadt überhaupt vorher? Waren Sie vorher selbst mal da?
Tatsächlich nicht. Also natürlich vom Namen her praktisch, aber die Gropiusstadt ist wirklich so ein bisschen abgelegen. Also da endet auch wirklich Berlin da, wo sie ist. Und erst als es um das Buch ging praktisch und in den Film ging, habe ich dann Gropiusstadt besucht und dann war ich aber sehr oft da.
Sonne und Beton, ein Film nach dem Erfolgsbuch von David Lobrecht, führt uns mitten hinein ins sogenannte Brennpunkte. Vier Jungs, so 14, 15 Jahre alt, brechen in ihre Schule ein, um Computer zu klauen und mal ein bisschen Geld zu haben. Aber das ist eigentlich nur der äußere Plot. Vielmehr ist Sonne und Beton ein schmerzhafter Einblick in eine Welt voller Perspektivlosigkeit, Langeweile und Gewalt, gedreht von unserem Gast David Vnent. Der Autor des Buches, Felix Lobrecht, hat mitgeschrieben am Skript. Herr Vnent, wie waren Sie denn so als Doppel?
Also ich kannte Felix Lobrecht noch gar nicht, als ich das Buch entdeckt habe. Ich habe das Buch, das fand ich so toll, weil es eben so lebendig gezeigt hat, wie das ist mit 14. Das hatte ganz viel Humor und war sehr sensibel und auch zart. Und damals war Felix, das war schon, glaube ich, 2017, 2018 auch noch gar nicht bekannt. Also und das Buch auch nicht. Und wir haben uns dann kennengelernt und ihm war wichtig, das auch wirklich mitzugestalten, damit das eben nicht jetzt irgendwie ganz merkwürdig wird oder alles irgendwie dann falsch ist, sondern dass es authentisch bleibt. Und das heißt, dann haben wir angefangen zusammen zu schreiben und das war dann sehr, sehr gut. Also weil er hat so ein tolles Gespür für Sprache, für Dialoge und wir haben uns dann sehr gut ergänzt.
Eine Geschichte um vier Jungs, darunter die Hauptfigur, das ist der Lukas, hat knapp skizziert. Was sind das für Jungs?
Also eigentlich sind das ganz normale 14-Jährige mit Problemen von 14-Jährigen praktisch so. Aber die wohnen halt in einer Gegend, die doch ein bisschen härter ist. Und
bisschen
haben sozusagen,
ist gut.
Ja, also deswegen haben die so tägliche Sorgen und Probleme praktisch. Und wie es aber auch so ist mit 14, keiner versteht die mehr, kein Erwachsener kann denen helfen und die haben nur sich selbst sozusagen.
Mhm. Eine sehr harte Sprache, so wie man da eben spricht, nuschelt, Worte und Sätze raushaut. Manchmal könnte man fast Untertitel brauchen. Der Slang von Jugendlichen, die dort leben, sehr authentisch, wird ihnen auch bestätigt. Das muss spannend gewesen sein, die Darsteller zu finden. Wie haben Sie das geschafft? Das sind ja wirklich Jungs, die ein bisschen sich selber spielen?
Das auch, obwohl die auch wirklich hier Rollen spielen. Und es war nur einfach klar, dass für den Film ist das Casting total entscheidend. So. Und deswegen haben wir ganz viel Zeit da investiert. Also ich habe als erstes ein großes Casting-Team aufgestellt. Das heißt, meine Frau, die schon seit vielen Jahren meine Regieassistentin ist, die das organisiert, dass wir wirklich bundesweit casten und wirklich alles, also möglichst ganz viele rankriegen praktisch so. Und dann waren am Ende über 5000 Jugendliche, die sich beworben haben. So.
Die haben sie alle vor die Kamera geholt und gesagt, mach mal, leg mal los, schimpf mal oder so?
Nicht ganz. Also viele haben sich online beworben nach dem Aufruf von Felix Lobrecht. Und die haben praktisch Fotos hochgeladen, die da interessant waren, haben dann Videos hochgeladen. Und da haben wir die Besten praktisch dann wirklich nach Berlin eingeladen. So. Und parallel dazu hat aber unser Hauptstreetcaster Ada Görkem praktisch alle Schulen und Parks und Shopping-Malls von Berlin besucht und da auch Leute gefunden und die dann auch eingeladen.
Ich habe gedacht, bei diesem Film ist der Cast der halbe Film. Ist da was dran?
Ja, wahrscheinlich 80% des Films. So. Also was wirklich so wichtig ist, also diese Geschichte wirklich lebendig zu machen und authentisch zu machen.
Was der Film gut rüberbringt, ist so die Hilflosigkeit auf allen Seiten. Also nirgendwo ist ein Anker für diese Kids, weder bei Lehrern noch bei Eltern. In sich selber hat man das mit 14, 15 eh nicht. Und der Vater vom Lukas sagt ganz oft, der Klügere gibt nach, wenn es dramatische Szenen da gibt. Und sein Bruder formuliert, der Klügere tritt nach. Und eigentlich ist so das Ganze eine Balance zwischen diesen beiden Aussagen, der Klügere tritt nach oder der Klügere gibt nach. Gewalt ist da ständig in der Luft, gehört anscheinend auch dazu. Die Jungs, die das spielen, spielen die in Teilen auch eigene Erfahrungen?
Also die sind zum Teil auch wirklich von vor Ort praktisch. Also der Lukas spielt Levi. Der wohnt ganz in der Nähe von der Gruppelstadt und geht da auch zur Schule und er kannte auch diese Sprache natürlich sehr gut. Auch Sanchez, also Aaron, der kommt aus Kreuzberg, die sind da sehr nah dran praktisch und trotzdem sind das aber wirklich Rollen. Das heißt, die haben es wirklich auch geschafft, wirklich Figuren zu spielen praktisch, so, die jetzt nicht einfach nur sich selber sind.
Also die Gewalterfahrungen, die im Film immer latent mitschwingen, die haben sie selber nicht.
Ach, zum Teil haben die sowas schon erlebt praktisch. Und natürlich hat auch Felix, der das geschrieben hat, das früher erlebt.
Aber er kommt gesagt, aus nicht, diesem Viertel, Felix
genau,
Lobrecht, ne?
Genau, also der hat in Rude gewohnt, war da zur Schule, hat dann jede Freizeit sozusagen in Gruppelstadt verbracht. Und da basiert eben viel auf Geschichten, die er erlebt hat, die Freunde erlebt haben und so. Da ist ganz viel in das Buch eingeflossen.
Man sieht viel verschrammtes Jungsgesicht, gerade beim Lukas. Und dann gibt es unerwartet so ganz rauzarte Momente. Also wenn er ankommt und nach einer Prügelei fragt eine Nachbarin, waren das deine Eltern? Und er sagt, nee, ja, dann ist ja gut. Das lässt in einem Moment so ganz tief blicken und macht so eine ganze Szenerie auf, finde ich.
Das war auch, was ich auch schon an dem Romanvorlage toll fand, dass es eben auch diese zarten Momente gibt. Also es ist nicht ein Film, wo es jetzt um Provokation geht oder dass es so hart wie möglich ist, sondern dass es eben auch mit einer Sensibilität irgendwie das Leben mit 14 zeigt und auch das Leben in diesem Bezirk zeigt. Und da gibt es eben auch zarte Momente und da gibt es auch lustige Momente.
Aber allein gut, dass das eben nicht die Eltern waren, dass das betont wird, dass die Eltern eben auch schlagen.
Genau, aber schlimmer geht es ja immer noch.
Mhm. Spielt im Jahr 2003, das war einer der ersten ganz heißen Sommer, ellenlanger Sommer, ist aber 20 Jahre her, Herr Vnend, aus Teenager-Sicht sind das zwei Generationen, also da hantieren alle noch mit dem Prepaid-Handy und gucken, ob was drauf ist. Wir wissen, die Älteren von uns wissen noch 100 Raute. Also es ist ja eine ganz andere Welt und ihre Darsteller leben 20 Jahre später. Ließ sich das so einfach übertragen?
Tatsächlich, so viel ändert sich da nicht. Also auch in der Jugendsprache, da gibt es natürlich immer wieder neue Worte, die kommen und so weiter. Aber auch die Jugendlichen von heute, die können auch genau mit dieser Sprache immer noch ganz viel anfangen. Und vor allen Dingen aber auch mit den Geschichten und den Problemen, die es da gibt. Also ich war mit Felix Lobrecht zusammen bei Lesungen in Schulen und da hat dann ein Jahr gesagt, also das letzte, was ich gelesen habe, war Die kleine Raupe Nimmersatt und das Buch habe ich jetzt aber gelesen, Sonne und Beton habe ich gelesen, weil es endlich mal eine Geschichte ist aus meiner Lebenswirklichkeit und so ging es halt so vielen Jugendlichen, obwohl das Buch eigentlich 2003 spielt, so, das heißt immer noch können ganz viele Jugendlichen sich darin wiedererkennen, damit was anfangen und das hat eben deswegen ganz gut funktioniert. Und für uns war natürlich der Vorteil, oder für mich als Filmemacher, ist natürlich schön 2003, dass es eben nicht diese Smartphones gab, sozusagen. Weil wenn man jetzt einen Film macht, der heute spielt, hätte man ganz viele Jugendliche und Erwachsene, die sehr, sehr viel auf ihr Handy gucken praktisch. Und damals gab es das noch nicht. Das ist natürlich auch
schön. Hätte ihnen vielleicht auch Szenen geraubt, ne? Da hatte man die Kontakt. Er hat ja irgendwie gelitten.
Nein, also das wäre unrealistisch gewesen, ohne Smartphones das irgendwie zu machen, weil es einfach so eine große Rolle spielt. So. Und damals eben noch nicht so ganz. Und das ist natürlich eigentlich ganz, ganz cool.
David Vnend, Regisseur, ist unser Gast. Gerade läuft sein Film Sonne und Beton in den Kinos. Die Musik in Ihrem Film ist, ich sag mal vorsichtig, ein Zacken härter, oder?
Na, sagen wir mal so, die harten Titel, die fallen vielleicht ein bisschen mehr auf. Also wir haben schon sehr viel Musik. Und da gibt es natürlich auch genau wie bei den Darstellern auch so zarte und auch lustigere Momente in der Musik.
Wenn es schwierig und schmutzig wird im deutschen Jugendfilm, dann seien Sie gefragt, schrieb die Zeit. Ist das ein Kompliment?
Das hört sich sehr zwiespältig an, auf jeden Fall. Also das ist nicht das, was mich auch so per se interessiert. Also eben mich interessiert schon so Realismus und so hinzugucken, auch was zu zeigen, was wehtut. Aber ich nehme halt auch die Figuren ernst und die sind ja für mich nicht schmutzig oder so, sondern irgendwie, da will ich auch eine Nähe aufbauen einfach.
Ich habe mich auch gefragt, ob das ein Kompliment war. Ich glaube, es sollte eins sein.
Ja. vielleicht.
Sie haben vor Ort eben auch gedreht, mitten im sozialen Brennpunkt, mitten in der Gropiusstadt. Wie wichtig war das wirklich, dort zu sein und nicht irgendwas umzubauen, zurechtzubauen, nur mal kurz eine Stippvisite zu machen? Wie wichtig war es, dass da wirklich dort das Zentrum war?
Ich glaube, von Anfang an war klar, es soll sehr authentisch sein, sehr glaubwürdig sein. Und da ist natürlich auch wichtig, wo man dreht. Also weil ein Film besteht aus so vielen kleinen Teilen und das summiert sich am Ende alles praktisch. Und ich glaube halt, wenn man dann wirklich an einem Ort richtig dreht und versucht, da alles zu finden, das spürt man dann im Film am Ende.
Und dann waren Sie mit der ganzen Crew bei der Berlinale. Roter Teppich, Glamour. Wie war das?
Das ist natürlich immer nur so ein sehr kleiner Teil des tatsächlichen Filmelebens praktisch. Aber uns war wichtig, auch die ganzen Jugendlichen, gerade aus der Gropiusstadt, mitzunehmen zur Berlinale und die alle dahin zu bringen. Auch die Rapper, die vor Ort waren, die auch Musik für den Film gemacht haben, die haben wir alle mitgeschleppt, sind dann mit so einem alten 2000er Bus vorgefahren und waren dann, glaube ich, mit 70 Mann auf dem roten Teppich, wo normalerweise so 10 Leute eigentlich sein sollten. Und normalerweise ist es halt sehr ruhig, da ist der Regisseur mit 2 Schauspielern vielleicht da und die lassen sie ablichten. Und wir haben da praktisch ein bisschen mehr Remi Demi gemacht. Aber es war wirklich gut, weil es so sehr lebendig war. Es war sehr lustig. Es hat, glaube ich, so alle sehr beeindruckt von der Berlinale, so ein Auftritt. Und es war auch irgendwie einfach passend zum Film. Und
dann war mal richtig real life auf dem roten Teppich.
Ja, aber war halt so mit Musik und war einfach sehr Spaß. Und waren einfach auch Leute auf dem roten Teppich, die sonst da nicht sind.
Nun ist der Ton, nun ist die Sprache, Herr Vanent, in Sonne und Balkon nicht nur derbe, sondern also bisweilen auch echt rassistisch. Also die weißen Deutschen beschimpfen die arabischstämmigen Jugendlichen, die keilen mächtig zurück. Also Kanackenversammlung ist noch ein eher netteres Wort. Ins Schwarze treffen ist schon genauer, was Gewalt ist. Und schon ist die Prügelei im Gange. Also alle Rassismusdiskussion und alles von der Toleranzdebatte ist an diesem Ort, wenn es denn authentisch ist, anscheinend komplett vorbeigegangen. Wie oft sind Sie vielleicht auch schlicht erschrocken?
Die Sprache ist schon hart und brutal, aber gerade bei Filmen ist es natürlich auch wichtig, so ein bisschen auch hinzugucken, wie es wirklich ist. So, also gerade, dass man auch Filmfiguren zeigt, die eben auch solche Begriffe in den Mund nehmen, ist halt einfach wichtig. Sonst verlieren wir ja die Möglichkeit, einfach so unsere Wirklichkeit zu erleben praktisch. Und deswegen finde ich wichtig, dass Film uns einen Spiegel vorhalten kann, auch genauer hinsehen kann.
Aber wenn Sie das hören als Mensch und als Regisseur, ins Schwarze treffen, also ich meine, das trifft einen doch selber auch.
Auf jeden Fall. Also die Figuren, die sagen und machen Sachen, die ich selber nicht gut finde, die ich verstörend finde. Aber das muss ich halt genauso aushalten wie dann auch für der Zuschauer.
Für wen haben Sie den Film eigentlich gemacht? Also welches Publikum geht hauptsächlich rein?
Also ich gucke natürlich immer, weil ich so viele Jahre mit dem Film beschäftigt bin, dass es irgendwie was gibt in dem Stoff, was mich erstmal selber interessiert. Also was mich neugierig macht, was eine Frage hat, weil das gibt mir dann die Energie, das wirklich so lange durchzuziehen. Und ansonsten habe ich halt gehofft, dass vor allen Dingen junge Leute jetzt ins Kino gehen, weil das hat auch beim Buch schon geklappt. Und das wäre eben das Tollste, wenn das eben auch beim Film klappt und gerade die Jungen da reingehen.
Junge Leute, 14, 15, David Wendt, wie waren Sie eigentlich mit 14, 15? Sie selber?
Oh, also ich konnte mich sehr gut mit dem Buch identifizieren, auch wenn ich gar nicht aus Gropiusstadt komme und auch in der Zeit gar nicht in Berlin war. Aber einfach in der Zeit wirken die eigenen Probleme auch nochmal so besonders existenziell und man fühlt sich auch sehr unverstanden und so. Das heißt, damit konnte ich mich in dem Buch, glaube ich, sehr gut identifizieren.
Haben Sie sich selber mal so richtig geprügelt?
Ich bin einmal in eine Prügelei in der Schule geraten. Das war auch so ungefähr, glaube ich, mit 13, 14 tatsächlich. Mhm.
Geboren 1977 in Gelsenkirchen. Ja. Auch nicht so ein feines Pflaster. Das wurde dann aber anders.
Also Gelsenkirchen ist nach wie vor ein Platz mit sehr viel Herz praktisch, allerdings auch mit sehr vielen, auch gerade wirtschaftlichen Problemen. Also das heißt, Gelsenkirchen geht es, glaube ich, gerade auch nicht so gut, was sehr, sehr traurig ist. Ich bin aber dann sehr oft umgezogen. Das heißt, ich war im Kindergarten da, aber mein Vater ist Diplomat. Das heißt, wir sind so alle 3-4 Jahre umgezogen nach Kenia, nach Pakistan, zwischendrin immer wieder nach Deutschland. Und am Ende habe ich dann in der Nähe von Bonn Abitur gemacht, so.
Also Sie sind weit rumgekommen schon als Kind, als Jugendlicher und wahrscheinlich auch verglichen mit Ihren Protagonisten sehr geborgen aufgewachsen, vermute ich mal.
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, emotional mit 14 ist die ganze Welt gegen einen. Das ist immer so. Oder man ist nicht wirklich auf dem Weg zum Erwachsenen. Aber verglichen mit ihren eigenen Protagonisten oder mit Felix Lobrecht sind sie sehr geborgen aufgewachsen selber.
Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, einfach durch auch die Arbeit meiner Eltern praktisch. Und es gibt ja immer noch Klassen. Und das heißt, es ist einfach noch eine andere Schicht, eine Klasse praktisch. Das ist auf jeden Fall so. Aber trotzdem finde ich als Filmemacher wichtig, dass man eben auch so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschaut und durch Recherche und so sich auch ganz andere Probleme und Schichten und Milieus erarbeitet.
Aber Sie kommen aus einer Diplomatenfamilie. Erlernt man da ganz jung so eine Art, ja, grundsätzliches Nomadentum, mal hier, mal da?
Also ich war, glaube ich, durch die ganzen Umzüge auf 12 oder 13 verschiedenen Schulen. Das heißt, man ist immer wieder in der Situation, ganz neu anzufangen, der Neue zu sein und so. Das heißt, man muss dann irgendwie immer damit auch umgehen. Ich glaube, es hat auch viele Vorteile, weil man eben so viel kennenlernt praktisch, aber man baut immer wieder neue Freundschaften auf, verliert alte Freunde und so und hat es eben nicht, dass man jetzt, sagen wir mal, mit den gleichen Leuten alles zusammen erlebt, von der Kindergarten über erste Liebe bis zum Abitur dann oder so. Das hat man nicht, aber man hat eben auch andere Sachen, die man erlebt.
Welchen Ort erinnern Sie denn besonders oder auch besonders gerne aus Ihrer Kindheit, aus Ihrer Jugend?
Also alles hat immer noch für eine große Bedeutung für mich. So, also Pakistan war ich noch sehr jung, aber da erinnert mich auch gerade an die Reisen, die wir da gemacht haben und so. Und es ist halt einfach so eine andere Kultur und das war halt eben sehr, sehr besonders. Aber auch in Miami habe ich gewohnt und da hatten wir ein kleines Boot am Haus. Das war nochmal sehr, sehr besonders praktisch. Da war aber dann auch wieder der Nachteil, dass man da mit 12, 13 eigentlich nichts alleine machen konnte, weil man kann da nicht mit dem Fahrrad fahren, man muss immer gefahren werden und so. Aber es war wirklich einfach toll, auch das andere Schulsysteme kennenzulernen und so. Es war einfach sehr interessant.
Und sind Sie von klein auf selber überall ins Kino gerannt?
Also meine Eltern haben mich, glaube ich, so der erste Film war irgendwie, die war Wuschels mit den grünen Haaren oder sowas. Oder dann Pumuckl lief damals auch noch im Kino. Das war sehr, sehr früh, war das schon so ein Teil auf jeden Fall.
Ist ja ganz unterschiedlich, die Anfänge von Filmemachern. Von Steven Spielberg lernen wir gerade, dass er als Kind Angst hatte vorm Kino, vorm dunklen Saal und vor diesen riesen Menschen auf der Leinwand. Und dass er dann nach Hause gegangen ist und von seiner Spielzeugeisenbahn die Züge hat zusammenstoßen lassen. Und das war dann sein erster Film. Kann ja bei jedem ganz anders laufen. War es bei Ihnen ähnlich? Waren Sie ganz früh fasziniert und dachten, ich möchte filmen?
Also so richtig, dass das so als Beruf in Frage kam, das war dann erst so mit 18, 19 praktisch. Also ich weiß noch, dass mein Vater irgendwie auch irgendwann so eine erste Videokamera hatte, da war ich wahrscheinlich so 6 oder so. Mit der habe ich dann auch schon gespielt und experimentiert, aber das war natürlich sehr weit weg vom Gedanken, dass das irgendwie was sein könnte, womit man auch irgendwie arbeiten könnte.
Keine Züge zusammenstoßen lassen.
Nö, aber andere so Experimente irgendwie, Taschenlampe da reingehalten, versucht sozusagen den Fernseher abzufilmen, dass man so ein unendliches Bild bekommt. Solche Sachen auf jeden Fall.
Das muss wahrscheinlich was Sinnliches sein, von Anfang an Filme machen, mit Licht umgehen, mit Klang umgehen, alles zu bündeln in einer Kamera. Ich denke mir, dass das eine ganz frühe Faszination ist, wie für einen Maler vielleicht die Farbe oder für eine Musikerin der Klang. Also irgendwas ganz Elementares, was vielleicht schon immer da ist. Ich weiß es nicht.
Also ich glaube, mit 18, wie gesagt, habe ich so einen Kurzfilm gemacht und da war das zum ersten Mal so klar, okay, ich will auch was in der Richtung machen. Und ich glaube, was mich auch besonders interessiert hat, ist, wie vielfältig dieser Beruf ist. So, also er verlangt natürlich alles ab. Also man muss irgendwie organisieren können, man muss ein Team anleiten können, man muss sich intellektuell mit dem Stoff auseinandersetzen, man muss aber auch irgendwie auch Gefühl für Musik und Geschmack haben und so. Und dass es so vielfältig ist, das ist das halt, was mich so auch fasziniert hat, wo ich das Gefühl hatte, okay, das fordert wirklich alles, jede Faser von mir fordert das. Und genau, das ist das sozusagen auch ein ganz wesentlicher Teil, warum ich diesen Beruf auch liebe.
Die Welt so hart zu zeigen, wie sie nun mal ist, das ist eines der Anliegen unseres Gastes, David Vnent. Er hat mehrere erfolgreiche Filme gedreht, Kriegerin über Neonazi-Mädchen, Feuchtgebiete nach dem Buch von Charlotte Roach und jetzt eben Sonne und Beton nach dem Buch von Felix Lobrecht. Herr Vnent, Ihr eigener Weg zum Regisseur, der verlief ja sogar ein bisschen verschlungen. Dafür haben Sie von der Pike auf alles gelernt, was mit Filmen zu tun hat. Also gibt's irgendwas, was Sie nicht gemacht haben? Also so vom Kabelhalter über den Scriptboy scheint mir alles dabei gewesen zu sein.
Scriptboy war mir neu, da weiß nicht genau, was das wäre, aber das ist, glaube ich, relativ normal. Also gerade wenn man an die Filmhochschule geht, muss man vorher auch Praktika machen. Man muss
ich dachte, der die Übergänge macht beim Skript, also von einer in eine andere Szene, dass das Scriptboy sein. Oder habe ich da einen Namen komponiert?
Das wäre eine ganz neue Stelle auf jeden Fall, die mir nicht bekannt wäre. Es gibt natürlich jemand, der so Script Continuity macht. Das heißt, das ist
das
jemand,
war das Wort.
Der auf auch so Anschlussfehler achtet zum Beispiel. Das habe ich aber nicht gemacht tatsächlich. Aber diese Stelle gibt's so. Also das ist jemand, der dann darauf achtet, hat man auch wirklich alles von der Drehbuchseite jetzt gecovert? Gibt es irgendeinen Fehler an der, dass eine Zigarette jetzt zu kurz oder so? Das gibt Script Continuity.
Aber das ist wahrscheinlich auch ein Vorteil für einen Regisseur, wenn er so jeden Bereich seines Metiers, vielleicht nur nicht den hintersten Winkel der Technik, aber wenn er irgendwie so alles mal gemacht hat, wenn es nicht so straight geht, dass man gleich auf der Filmhochschule ist und dann losgelassen
Also ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, also weil das ist ja wirklich so ein komplexer Vorgang, irgendwie einen Film zu machen. So viele Leute sind beteiligt. Selbst bei dem Film, wo wir das Team reduziert haben, haben, glaube ich, irgendwie allein beim Dreh über 120 Leute mitgewirkt in verschiedensten Positionen. So. Und das ist natürlich als Regisseur gut, wo man die Gesamtverantwortung hat, dass man auch so ein bisschen weiß, was jeder Einzelne tut und was Probleme sind, was man fordern kann und so, wie das funktioniert überhaupt. Das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. So. Weil man hat auch, gibt den Takt vor bei dem Drehtag, man sorgt dafür eben, was gedreht wird, wie man das macht, wie man sich aufstellt sozusagen. Und deswegen ist gut, wenn man so ein bisschen weiß, was man da tut.
Was ich ganz tief bewundere an Ihrem Metier, es dauert oft Jahre, bis aus einer vagen Idee ein fertiger Film wird. Also erstmal ist man vielleicht sogar ziemlich allein, dann versucht man andere zu begeistern, dann muss man irgendwie das Geld ran schaffen, es kommen immer mehr Leute dazu, reden einen rein und das zieht und zieht und zieht sich und ich glaube von 10 Ideen zerschlagen sich 9. Kurzum, ich frage mich manchmal, was macht ein Regisseur, was machen Sie, wenn Sie gerade nicht drehen?
Dann vor allen Dingen Stoffe zu entwickeln. Also wie Sie das gesagt haben, das ist in der Tat, gehen ganz schnell Jahre ins Land praktisch. Und das heißt, also man muss Stoff entwickeln, schreiben, recherchieren und dann natürlich auch finanzieren. Also ich mache das natürlich alles nicht alleine, sondern oft habe ich dann vielleicht einen Co-Autor oder vielleicht gibt es auch einen Roman und auch die Finanzierung. Ich habe jetzt eine eigene Produktionsfirma, Seven Elephants Film, mit anderen Regisseuren, einem Produzenten zusammen praktisch. Das heißt, da hat man auch eine Basis dafür praktisch, aber man muss sozusagen mit diesen verschiedenen Phasen leben. Also es gibt diese Schreibphase, dann gibt es eine Drehphase, dann gibt es eine Schnittphase und dann geht das Ganze wieder von vorne los praktisch. Und man muss sich das halt auch selber so ein bisschen strukturieren. Also gerade wenn man schreibt, gibt es jetzt niemand anderes, der das dann macht. Das heißt, man muss selber so den Tag gestalten, um irgendwie da dran zu bleiben.
Aber es wechselt so ab, ne? Bürotage, ja. Telefonieren, Geld dran schaffen, Schreibtage, ja. Alleine vorm Laptop, es will nichts und dann Drehtage, 120 Leute sausen rum und man selbst versucht, das in Bahnen zu lenken. Also das ist schon sehr, sehr, sehr vielfältig und sehr, also man muss sehr viel, innere Stabilität ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr viel Kondition auch haben, um das durchzustehen und sehr an seine Idee glauben, denn bis die Wirklichkeit ist und viel zerschlägt sich unterwegs, also bewundere ich.
Auf jeden Fall. Und genau deswegen ist es aber so wichtig, dann auch einen Stoff zu haben, der einen selber wirklich interessiert, damit man auch durch alle Schwierigkeiten über diese lange Zeit hinweg da wirklich dranbleibt praktisch. Weil es gibt schon Phasen, wo dann vielleicht niemand anderes gerade mehr an diesen Stoff glaubt und man muss sich da selber durchbeißen. Und jede dieser Phasen hat so ihre Höhepunkte und auch Tiefpunkte auf jeden Fall. Und wenn der Stoff einen wirklich interessiert, dann kommt man auch durch diese Tiefpunkte durch und beißt sich dann einfach bis zum Ende durch.
Und wenn dann ein Film, ich sag mal, vorbei ist, gedreht, geschnitten in den Kinos, wie tief ist dann das Loch?
Das hat sich so ein bisschen durch meine eigene Familie, durch meine Kinder relativiert. Also, weil dann fällt man sofort in den Alltag mit denen. Und das bewahrt einen so ein bisschen, in so ein Loch zu fallen.
Kinder erden.
Ja.
Haben Ihre Kinder Sonne und Beton gesehen?
Also die beiden Kleinen noch nicht, die sind 2 und 6 Jahre alt. Carlo und Rio und der Älteste, Kolja, der ist 12, der hat ihn geguckt. Der hat auch seine ganze Klasse da reingeschleppt.
Und was sagt er? Mein Papa hat das gedreht oder Papa irgendwie?
Ja, also so viel nicht, aber ich glaube, es ist schon cool, wenn dann auch andere Leute wissen, dass ich das gedreht habe aus seiner Klasse und so weiter. So, da freut er sich bestimmt.
Aber 12 ist doch das Alter, wo Eltern langsam peinlich werden.
Oh, das ging schon früher los auf jeden Fall.
Das ging schon früher los?
Ja, ja.
Stapfen wir nochmal einen Moment zurück in Ihren eigenen Werdegang. Sie haben in Babelsberg studiert, an der renommierten Filmhochschule Konrad Wolf. Sie waren aber auch eine Zeit lang in Prag an der Filmhochschule. Wie kam das?
Genau, da war ich in Berlin eigentlich, aber meine Eltern haben in Prag gewohnt und mein Vater hat mir dann erzählt, dass die Filmhochschule da, die auch renommiert ist, die FAMU, die bieten ein Jahr auf Englisch an. Und da habe ich dann ein Jahr studiert und da konnte man wirklich auf 16 mm noch Filme machen. Und das war irgendwie ganz, ganz toll, ganz wichtig für meine Ausbildung.
Der tschechische Film ist auch unheimlich eigenständig. Hat er Sie geprägt, so im Blick ein bisschen? Die haben ja eine sehr eigene Filmgeschichte, die Tschechen, auch eine sehr gelobte.
Ja, also wir haben natürlich uns sehr damit beschäftigt. Und das Tolle am tschechischen Film ist der Humanismus, der da mit drin steckt praktisch so. Das heißt, es gibt sehr fantasievolle Filme, sehr berührende Filme, aber immer ist sozusagen das menschliche Wesen einfach ganz stark im Zentrum und wird mit einem sehr liebevollen Blick betrachtet. So. Und das fand ich sehr, sehr wesentlich und sehr prägend.
Sie haben selbst mehrere Filme gedreht, die Erfolg hatten, künstlerisch wie auch kommerziell. Also ich nannte Kriegerin oder Feuchtgebiete. Ich habe mich gefragt, wenn man nun diese Filme vielleicht auch nicht so kennt, wann wussten Sie eigentlich, Sie, David Vnent, dass Sie es in Anführungszeichen geschafft haben? Oder haben Sie auch mal so richtig fundamental an sich gezweifelt?
Also das bleibt mir gar nicht aus. Also weil ich bin wirklich froh, auch diese Gelegenheit zu haben, diese Filme gemacht zu haben praktisch. Das ist auch nicht so selbstverständlich so. Und dass dann auch wirklich viele Leute, die gesehen haben, das freut mich total. Aber man fängt trotzdem bei jedem neuen Film eigentlich von vorne dann doch wieder an praktisch. Also man wird auch immer an seinem letzten oder seinem aktuellen Film gemessen praktisch. Das heißt, es ist nicht so richtig, dass man sich jetzt so auf irgendwas ausruhen kann tatsächlich so, sondern man beginnt wieder ganz von vorne. Es kann immer noch sein, dass die Finanzierung jetzt dann auf einmal doch nicht klappt vom nächsten Film und so. Und das ist irgendwie auch ein Kampf mit sich selbst und da bleiben auch immer noch trotzdem Zweifel.
Und wenn mal was floppt, also Sie haben mal eine Hitler-Satire gedreht, die kam weniger an. Was bedeutet ein Flop für einen Regisseur? Was bedeutet das für Sie und dann auch für den nächsten Film?
Also ich habe Erfahrung mit Flops, aber da muss ich Ihnen leider widersprechen, weil erst wieder da war absolut kein Flop. Da waren über 2,4 Millionen Menschen im Kino und natürlich ist das ein polarisierender Film, was einfach in der Natur der Sache
liegt. Also Hitler spazierte durch Berlin, war sozusagen wieder auferstanden und viele waren not amused, sage ich mal so.
Nein, also es ist polarisiert sozusagen. Also nach wie vor hat der auch sehr, sehr gute Bewertungen, aber natürlich, weil es einfach um Hitler geht, ist es polarisierend praktisch. Aber das ist alles andere als ein Flop. Also der läuft nach wie vor auch auf Amazon und läuft auch gut da. Und wie gesagt, war ein richtiger großer Kinoerfolg. Also alle Maßstäbe sozusagen für den Erfolg sind eigentlich positiv sozusagen. Auch wenn natürlich, weil er polarisiert, auch Leute den vielleicht nicht mögen. Und ich fand es halt wirklich, wirklich wichtig, diesen Film, weil man da war die Idee so ein bisschen wie bei Borat mit Hitler wirklich dokumentarisch auch zu drehen und wirklich zu gucken, wie Leute reagieren. Und das war halt irgendwie einfach auch ganz wichtig und wesentlich so. Ich bin total stolz auf den Film. Und würde den jetzt nun gerade nicht als Flop bezeichnen.
Bei uns zu Gast ist der Regisseur David Vnent. Sein Film Sonne und Balkon, der das Leben von Jugendlichen in der Berliner Gropiusstadt aufzeigt, ist gerade im Kino zu sehen. Herr Vnent, waren Sie eigentlich mal wieder dort in Gropiusstadt nach Abschluss der Dreharbeiten?
Auf jeden Fall. Also das hat aber auch ein bisschen damit zu tun mit der Herausbringung. Wir haben so ein paar Interviews, waren wirklich vor Ort. Ich habe da aber auch noch einmal, war ich nochmal da praktisch mit der Kamerafrau, um nochmal einen Döner da zu essen, wo wir irgendwie die ganze Zeit gedreht haben. Und ja, also genau, aber jetzt bin ich natürlich jetzt auch bei anderen Sachen beschäftigt und Gropiusstadt ist jetzt nicht so, dass man da jetzt sofort ganz einfach vorbeikommt.
Da geht man nicht so ohne weiteres spazieren, da wollte ich drauf hinaus. Ich meine, man fragt sich ja auch, wenn man einen Einblick kriegt in das Leben von Jugendlichen, da ein Teil ihrer Protagonisten kommt von da, man fragt sich ja auch, was wird aus denen, mit denen Sie auch gedreht haben. Wie geht das für Sie weiter?
Das ist natürlich nochmal speziell, weil die jetzt natürlich, das sind ja ganz normale Jugendliche gewesen und die natürlich jetzt auf einmal so alles erlebt haben. Die waren auf der Berlinale, die haben natürlich auch ganz viele weibliche Teenie-Fans und so weiter so. Aber ich glaube, wir haben ja viel mit denen gesprochen und die auch gut geerdet praktisch so. Also das heißt, dass sie auf jeden Fall erstmal ihre Schule beenden und natürlich versuchen, auch vielleicht noch was anderes zu drehen. Aber wie gesagt, mir war vor allen Dingen wichtig, dass sie jetzt nicht irgendwie komplett durchdrehen oder irgendwie alles abbrechen oder so, weil Eine Karriere als Schauspieler ist halt nochmal einfach schwieriger praktisch. Also da braucht man auch viel Glück.
Der Lukas, gespielt oder vielleicht noch besser erlebt von Levi Rico Arcos, da sagten sie, der Junge lebt da ganz in der Nähe. Der kennt also diese Szene auch hautnah, der kennt auch dieses Klima, was sie da auf die Leinwand bringen. Haben sie zudem noch Verbindung?
Na, wir haben uns ja jetzt, also mit allen Jugendlichen jetzt noch gesehen, wegen der ganzen Kinotour. Das ist jetzt ganz frisch, also der läuft ja jetzt im Kino. Und da habe ich die natürlich alle nochmal wieder gesehen, praktisch auch bei den ganzen Veranstaltungen. Das wird auch noch nicht ganz enden.
Ich frage mich, weil man Sonne und Beton ja auch sehen kann als eine Art Gruselfilm für Erwachsene, die nie solche Probleme hatten. Aufrütteln nennt man das immer, kommt dann in den pädagogischen Weg oder wird in Schulen gezeigt. Und aufrütteln, das heißt immer, die Aufgerüttelten gehen aus dem Kino und sind ganz froh, dass sie damit weiter nichts groß zu tun haben. Ich nehme mich da gar nicht aus, aber will sagen, das ist ein Film, der sehr viel über die Verhältnisse an sogenannten Brennpunkten erzählt, die sich aber offensichtlich nicht groß verändern. Das macht einen doch auch,
ich glaube, das ist auch für jeden ratlos. Gut, der zum Beispiel auch eigene Kinder hat. Das ist jetzt nicht nur so, oh, das ist jetzt so, sieht es in Gruppelstadt aus, sondern das ist in vielen Gegenden von Deutschland so. Also es gibt immer noch sehr viel auch Armut unter Kindern und Jugendlichen. Es gibt immer noch ganz viele Jugendliche, die eben nicht so ein glückliches Leben halt haben praktisch schon. Das ist halt einfach ein Fakt und das hat eben auch mit wirtschaftlichen Sachen zu tun, mit Armut. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir uns damit auch auseinandersetzen.
Aber man fragt sich ja schon, wenn man diesen Film sieht, die Gewalt, aber auch diese Hilflosigkeit, diese Lethargie auch, ist es sowieso alles nichts zu ändern. Fragt man sich da nicht, wie eventuell was zu ändern wäre?
Also ich glaube, was sich ändern sollte, ist halt wirklich ganz banal. Also man muss da auch wieder mehr Geld ganz einfach reinstecken. Also wirklich mehr auch wieder in Bildung investieren. Das ist so praktisch platt, aber es ist trotzdem irgendwo die Wahrheit. Also es geht nur mit mehr Investitionen in Lehrer, in mehr Lehrer und so weiter so, dass die auch überhaupt eine Chance haben, da was anderes zu vermitteln praktisch. Es ist ja nicht so, dass die da wohnen, grundsätzlich eigentlich gar nicht können oder alle doof sind oder sonst irgendwie was so, sondern man muss denen einfach eine Chance geben, so dass die eben nicht im Rennen des Lebens 100 Meter weiter vor anfangen, wie vielleicht andere sozusagen, sondern dass es gleiche Chancen gibt. So. Und das geht halt nur, wenn man da auch Geld reinsteckt und investiert.
Felix Lobrecht, Ihr Co-Autor bei dem Film und Autor des zugrunde liegenden Buches, ist ja da, ich sag mal ganz bewusst, rausgekommen. Der kannte ja diese ganze Szene und hat dann als Comedian, als Autor, als Podcaster seinen Weg gemacht. Und ich fand ein ganz berührendes Zitat von ihm, der sagte, irgendwie, sinngemäß, ich krieg's nicht wörtlich zusammen, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, die gucken alle auf mich runter, auch später noch. Und deswegen muss ich immer so den Zampano machen. Also das sind doch Spuren, die bleiben.
Ja, auf jeden Fall diese Trennung in unserer Gesellschaft, eben auch die Klassenunterschiede, die sind einfach da. Und die sind eben, wenn man eben Kevin heißt oder in einer bestimmten Gegend in Berlin wohnt, hat man das über viele Jahre immer schwierig sozusagen. In jedem weiteren Schritt vom Berufsleben und so hat man da auf einmal Nachteile auf jeden Fall. Und das ist halt einfach so. Das hat ja nichts zu tun mit der richtigen Intelligenz von der Person, sondern es hat zu tun eben mit dem Vornamen oder wo man herkommt, ob man jetzt in Zehlendorf oder eben irgendwie in einer Problemschule irgendwo in Südneukölln aufwächst praktisch. Und das müsste sich halt ändern.
Wo leben Sie mit Ihrer Familie?
Wir haben die ganze Zeit in Neukölln gewohnt, aber jetzt in Kreuzberg im Moment.
Das heißt, Sie sind umgezogen?
Ja, aber ich bin jetzt nicht aus Neukölln geflüchtet. Ich liebe Neukölln. Aber weil wir ein Kind mehr bekommen haben, haben wir einfach eine größere Wohnung gesucht und eben da gefunden.
Oh, Sie haben eine größere Wohnung in Berlin gefunden. Das muss ein paar Jahre her sein.
Ja, das war schwierig. Aber deswegen konnte man sich auch nicht mehr genau so aussuchen, wo man jetzt in welchem Bezirk man wohnt. Sondern man muss dahin gehen, wo die Wohnung dann eben war.
Aber ich meine, wenn man selber Kinder hat, Sie haben glaube ich 3 Kinder, dann überlegt man doch, wie wäre denn das, wenn meine an dieser Stelle wären, diese Schwierigkeiten hätten, in diesem gewaltvollen Klima lebten. Versucht man sie doch vielleicht sogar automatisch zu beschützen.
Auf jeden Fall. Deswegen würde ich immer genau hingucken, zu welcher Schule man geht. Das habe ich auch beim Casting erlebt. Da waren ja wirklich hunderte oder fast 1000 Jugendliche aus Berlin da und die haben auch so ein bisschen erzählt über ihre Schule. Und da war es halt wirklich so, der eine geht zu einer Schule, die haben Projektwochen und der fliegt nach Ägypten und macht irgendwie ein Projekt irgendwo anders in Deutschland und so. Und der andere, der zu einer Schule geht, die nur einen Kilometer weiter ist, der berichtet halt so, das ist ein Spießrutenlauf jeden Tag. Also der hat jeden Tag Angst, dass man irgendwie, wird man in der U-Bahn vielleicht verprügelt oder auf dem Weg zur Schule. Mhm. Das heißt, das ist ganz nah beieinander in Berlin und ganz nah können die Schicksale sehr, sehr unterschiedlich sein. So. Und das ist halt natürlich schon sehr krass.
Manchmal sind es nur ein paar Häuserblöcke und es ist übertrieben in beide Richtungen. Ja? Also warum man Projektwochen in Ägypten machen muss, möglichst noch mit Grundschülern. Also
das würde ich
falls es das wirklich
wünschen,
gibt,
natürlich.
Nicht, dass wir da böse.
Das würde ich halt allen wünschen, sozusagen.
Ich frage mich so ein bisschen, ob das sein müsste, dass man mit Projektwochen ein bisschen nach Ägypten geht.
Es war jetzt natürlich zugespitzt, aber natürlich ist es toll, Schulen zu haben, die so fördern, die so mit so ein Engagement reingehen und so weiter. Und das müsste aber nur für jeden möglich sein.
David Venent, der Regisseur, heute bei uns zu Gast. Herr Venent, ich glaube, Ihren Namen habe ich in allen möglichen Aussprachen schon gehört. Ich habe ihn jetzt geübt. Wir haben uns vorher verständigt. Darf ich mal fragen, David Venent, wie das so kommt?
Ja, meine Eltern haben mich halt natürlich David eigentlich benannt, aber die fanden halt die Aussprache David halt immer schon gut. Deswegen heiße ich schon immer David und Venent, ja, da ist halt einfach so ein N nach dem W. Ich kenne ihn auch, der wird auch dauernd falsch geschrieben natürlich und so und ganz merkwürdig ausgesprochen, aber sie machen das sehr gut und tatsächlich Venent ist die Aussprache.
Und wo kommt der Name her?
Aus so Ostpreußen-Masuren. Angeblich.
Ach so, als ich sie gegoogelt habe, waren sie der Einzige, den ich fand.
Also inzwischen gibt es, also durch Facebook und so kennt man immer mehr praktisch. Also gibt es schon einige, die so heißen.
Aber sie sind noch rar gesät.
Ja, aber ich habe zum Beispiel auch 4 Geschwister. Das heißt, auch da schon hat sich das so ein bisschen ausgebreitet.
Mhm. Sie haben einige Filme gedreht, die sich um Jugendliche drehen im weitesten Sinne, Feuchtgebiete, die Kriegerin. Was steht jetzt auf dem Plan? Könnten Sie sich auch mal was ganz anderes vorstellen? Also eine klassische Literaturverfilmung oder eine bittersüße Liebesgeschichte, so im französischen Stil? Oder was haben Sie vor? Was würden Sie gern noch machen?
Also was ein Traum wäre, wirklich Science-Fiction zu machen oder wirklich was Historisches, also wirklich mit Pferden und Schwertern und so weiter. Also mal was ganz anderes so. Also da hätte ich total Lust drauf.
Mit Pferden und Schwertern?
Genau.
Mit Schauspielern, die reiten können. Da müssen sie wieder ganz viel casten.
Auf jeden Fall. Oder die müssen halt ein Jahr sich vorbereiten.
Sie haben uns vorhin erzählt von der Arbeit eines Regisseurs, wenn er nicht dreht. Das fand ich ganz eindrucksvoll. An was für einem Punkt in der Arbeit eines Regisseurs sind Sie denn gerade, wenn Ihr Baby, eben Sonne und Beton, in allen Kinos läuft und Sie die Sache schon eine ganze Weile erledigt haben? An welchem Punkt Ihrer Arbeit sind Sie gerade?
Ich bin jetzt genau beim Nullpunkt. Also wie gesagt, der läuft im Kino, das heißt, das lässt einen natürlich nicht kalt und wir waren auf einer Kinotour überall dabei praktisch schon. Das heißt, das ist jetzt gerade eigentlich so vorbei. Das heißt, jetzt bin ich beim Nullpunkt und fange jetzt so langsam an, wieder zu entwickeln und zu schreiben und werde auch das ganze Jahr nichts anderes tun.
Dann haben wir Sie beim Nullpunkt hoffentlich gut erwischt und abgeholt. Ich bedanke mich für dieses Gespräch,
Herr Venent. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
David Venent war das. Zurzeit läuft sein Film Sonne und Beton bei uns in den Kinos.